Gut, also herzlich willkommen zu den 2 mal 10 Minuten zum Thema Digitalisierung. Wir haben wie immer das Format, erst einen soziologischen 10-Minuten-Vortrag und dann einen rechtswissenschaftlichen 10-Minuten-Vortrag zu hören. Und ich freue mich, dass Anna Deremetz den soziologischen Referenten des heutigen Tages präsentiert. Bitte schön.
Ja, auch von mir willkommen zur wichtigen 10 Minuten Soziologie. Und heute möchte ich den Medienkulturwissenschaftler Dr. Martin Hennig von der Uni Passau begrüßen. Martin Hennig hat bis letztes Semester 3 Semester lang den Lehrstuhl für Medienkulturwissenschaft mit dem Schwerpunkt digitale Kulturen an der Uni Passau vertreten. Und aktuell ist er Postdoc am Passauer DFG-Graduiertenkolleg Privatheit und Digitalisierung. Seine Habilitation trägt den Arbeitstitel Mythos Digitalität, kulturelle Diskurse zur Digitalisierung in fiktionalen und faktualen Texten. Und sein heutiger Vortrag beschäftigt sich aus einer kultursemiotischen Perspektive mit Entwürfen des Sozialen im Marketing digitaler Technologien. Martin, wir sind sehr gespannt auf deinen Vortrag.
Ja, vielen Dank, Anna, für die nette Einführung. Und wir kommen zu einer anderen Dame mit A, nämlich Alexa. Alexa, erzähl mir einen Witz, habe ich heute Morgen zu meinem smarten digitalen Assistenzsystem gesagt. Und sie hat mit, wie es so ist, monotoner Stimme geantwortet, Zitat: Was sagt der Hai, wenn er einen Surfer sieht? Lecker und sogar auf einem Frühstücksbrett. Und das ist nur so mittelmäßig witzig. Und eigentlich sollte mich das auch gar nicht überraschen. Alexa, it's really become part of a family, titelt zwar Amazon in der Werbekampagne für das Assistenzsystem. Doch eigentlich wissen wir ja, dass Alexa andere Menschen aktuell wohl kaum ersetzen kann, wenn ich doch froh bin, wenn sie in unserer Interaktion überhaupt verstehe, wenn sie überhaupt versteht, was ich ihr kommunizieren möchte. Doch ist die Sozialisierung Alexas, also dass sie als soziale Person adressiert wird, nur ein Marketing-Gag oder hat dies auch breitere Konsequenzen? Nicht nur in Zukunft, wenn wir es vielleicht tatsächlich mit technischen Entitäten auf gleicher sozialer Ebene zu tun haben mögen, sondern bereits jetzt. Die Tendenz der Projektion positiver gesellschaftlicher, durchaus auch sozialer Werte auf Technologien, gerade auch auf digitale Technologien, ist natürlich nicht neu. Angesichts des Gegenmodells traditioneller massenmedialer Kommunikation, die ja generell hierarchisch organisiert ist, nahmen auch die anfänglichen gesellschaftlichen Debatten zur Digitalisierung häufig bei einem utopischen sozialen Versprechen ihren Anfang. Als Medienutopien prognostizierten sie etwa den internetgestützten Abbau von sozialen Hierarchien oder einer umfassenden demokratischen Partizipation über Webpräsenzen, also trete direkt mit deinem Abgeordneten in Kontakt über E-Democracy und so weiter. Derlei Technikdebatten drehen sich folglich weniger eigentlich um Technik, sondern fungieren primär als Projektionsflächen für das kulturell Wünschenswerte. Allerdings scheint die Projektion utopischer sozialer Zustände auf digitale Kontexte in den aktuellen Debatten rund um, fügen Sie ein, Hate Speech, Shitstorms, soziale Isolation in der Filterblase, Fake News und so weiter, etwas in den Hintergrund getreten zu sein. Wo finden wir also noch Technikutopien? Natürlich, wie angedeutet, im Technikmarketing. In diesen Zusammenhängen werden gemeinhin zwei zentrale Produktwerte unterschieden. Erstens der Gebrauchswert, der sich durch die Funktionalität eines Produktes bestimmt, und zweitens der ästhetische Mehrwert oder Fiktionswert, um den es mir hier gehen soll, der sich durch die Inszenierung eines Produktes bestimmt. Und Produkte stehen dabei zeichenhaft für übergeordnete kulturelle Werte. So zeigt ein Facebook-Spot aus dem Jahr 2019 eine Welt von Hundebesitzern. Diese sind vorerst jedoch gar nicht oder nur angeschnitten über ihre Handys im Bild. Der Spot besteht folglich im Schwerpunkt aus Bildern wartender Hunde und den Handynachrichten ihrer Besitzer, die sich in ihrem Alltag für ein späteres gemeinsames Treffen verabreden. Dieses Treffen bildet das Finale des Spots und zeigt Menschen und Hunde in der Natur im ausgelassenen Spiel und im lebhaften kommunikativen Austausch miteinander. Konstruiert werden also zwei getrennte Räume, Arbeit und Freizeit, wobei natürlich lediglich der kommunikative Freizeitraum als erstrebenswert gesetzt ist, wohingegen es den Raum des Alltags zu überwinden gilt. Die Bilder der wartenden Hunde drücken dabei auch die unter den sozialen und gesellschaftlichen Konventionen nicht sichtbaren, quasi wirklichen Intentionen ihrer Besitzer aus, wie es hier heißt: Bin dabei, wenn der Quatsch vorbei ist. Entsprechend sind die Menschen hinter dem Mobiltelefon noch erst beim späteren Gruppentreffen vollständig im Bild sichtbar, was einerseits die Ganzheitlichkeit der Situation konnotiert, die andererseits auch nur im sozialen Kollektiv als möglich gedacht wird. Der Spot greift also prinzipiell auf tradierte, durchaus auch technikkritische Opposition der Kulturgeschichte wie Natur versus Kultur und Arbeit versus Freizeit zurück. Diese Oppositionen werden im Facebook-Kontext aber gleichzeitig an eine weitere, eben technosoziale Opposition geknüpft. das vereinsamte Individuum im Alltag versus die digital erzeugte Kollektivität im Rahmen einer Facebook-Gruppe, die ja hier beworben wird. Letzterer wird im Spot beim Treffen im Grünen auch ein eigener topografischer Raum zugewiesen. In diesem Raum ist die Anwendung Facebook nur noch zeichenhaft präsent, da es als digitales Tool ja auch nicht in den positiv konnotierten Naturkontext passt. Stattdessen hat sich die für die Firma zentrale Bedeutung in das hier repräsentierte Menschenbild eingeschrieben. Der Mensch findet nur zu sich selbst im Kollektiv, wobei diese Aussage natürlich funktional für die Datenströme und das Finanzierungsmodell des Konzerns ist. Im Spot wird diese Logik aber gar nicht mehr als technische ausgegeben, und darum geht es mir, sondern hat sich in die Darstellung von sozialer Vergemeinschaftung als Ideologie verunsichtbart. Im Rahmen der hier analysierten Werbestrategie wird also nicht das Produkt selbst, sondern ein durch dieses repräsentierter sozialer Raum mit eigenen Regeln beworben. Die Facebook-Anwendung wird hier als soziale Heterotopie ausgewiesen. Was ist eine Heterotopie? Michel Foucaults Modell der Heterotopie geht davon aus, dass jede Kultur sogenannte Gegenorte ausformt, die sich auf der Basis der in ihnen geltenden Regeln und Ordnungen von der übrigen Gesellschaft unterscheiden. Dementsprechend gelten Heterotopien als, Zitat, tatsächlich verwirklichte Utopien, in denen die realen Orte, die man in der Kultur finden kann, zugleich repräsentiert, in Frage gestellt und ins Gegenteil verkehrt werden. Als Beispiele nennt Foucault Gefängnisse, Krankenhäuser, Altenheime, Friedhöfe oder Bordelle, die sämtlich einen Raum mit eigenen Regeln eröffnen, eine eigene Ordnung. In allen Fällen stabilisieren Heterotopien die Gesellschaft, indem Abweichungen ausgeschlossen werden. Gesellschaftlich wirken Heterotopien kompensatorisch, etwa indem in ihnen ein höheres Maß an Ordnung herrscht, also beispielsweise im Gefängnis und die Gefangenen werden eben von der Gesellschaft separiert, oder moralische Grenzüberschreitungen möglich sind, etwa im Bordell. In Heterotopien kann man immer irgendetwas tun, was man im Rest der Gesellschaft nicht tun kann. Und genau so entwirft der Facebook-Spot eine soziale Heterotopie, die die Einschränkungen und Erfordernisse des Alltags kompensieren soll. Und das ist ganz typisch. Eine Facebook-Werbung aus dem Jahr 2012 beginnt mit folgendem Monolog. Stühle. Sie bieten Menschen die Möglichkeit, sich zu setzen und ein wenig auszuruhen. Jeder kann auf einem Stuhl sitzen. Und ist der Stuhl groß genug, können sie sich zusammensetzen. Stühle sind für Menschen gemacht und darum sind Stühle wie Facebook. Untermalt wird dies von Bildern, die Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen beim Ausruhen, Spiel und Tanz auf Stühlen zeigen. Mit der Metapher des Stuhls, was natürlich auch darauf verweist, dass man bei der Benutzung von Facebook in der Regel auf einem solchen sitzt, wird das Bild einer Parallelwelt konstruiert, die nicht den Erfordernissen von Arbeit und Alltag zu gehorchen hat. Entsprechend sind mit Muße, Spiel und Tanz tradierte kulturelle Kontexte der Zweckfreiheit aufgerufen. Die Werbung arbeitet folglich ganz gezielt mit der Vorstellung des Internets als autonomen Raum, der über die genannten Freizeitkontexte als Interessengemeinschaft ausgewiesen ist. Später im Spot ist auch von einer sogenannten Facebook-Nation die Rede. Und um die Facebook-Nation zu einem Zuhause zu machen, gilt es natürlich, diese mit den eigenen Interessen zu füllen. Dieses Schema wird explizit im generell doppeldeutigen Aufruf Facebooks zum Teilen. Der heterotope Raum wird dabei mit einer offensichtlich sehr positiven sozialen Bedeutung verknüpft, mit der Facebook seine Benutzer zu einem Verhalten animiert, das funktional für die Datenströme und das Finanzierungsmodell des Konzerns ist. Ja, in den gezeigten sozialen Muster wird quasi Datenkapitalismus naturalisiert und erscheint als ganz natürlich in den gezeigten Kollektiven. Und diese Übertragung von technischer Funktionslogik auf Soziales ist repräsentativ für einen übergreifenden gegenwärtigen Trend in der Bewerbung digitaler Technologien. Hierunter fällt auch das Marketing der bereits angesprochenen smarten, jetzt kann ich meine Folie nicht wechseln, ich probiere es mal, ach so, hier unten geht's, der angesprochenen smarten Assistenzsysteme. Sämtliche Anbieter bewerben ihre Produkte über die Konstruktion sozialer Räume, denen über die Integration eines Assistenzsystems neue Qualitäten zugeschrieben werden. Insofern die Geräte mittels einer sprachlichen Schnittstelle gesteuert werden und über ihre individualisierte Namensgebung, also Cortana, Siri, Alexa und so weiter, personalisiert sind, sind sie in den Spots explizit in sozialen Positionen inszeniert. Die auf dieser Grundlage konstruierten halb technisch, halb sozialen Kollektive zeichnen sich durch Selbstoptimierung als zentralen Fiktionswert aus. Dieser wird allerdings je nach Zielgruppe unterschiedlich interpretiert. So richtet sich Apple Siri eher an Individualisten, ein sogenannter moderner Performer, so die Bezeichnung für das Sinusmilieu der effizienzorientierten Leistungselite, die Technik zur Optimierung ihres Lebensstils einsetzen. Und entsprechend sieht man hier einen Jogger, der neben der körperlichen Selbstoptimierung auch seinen Arbeitsalltag mithilfe von Siri plant. Alexa dagegen, optimiert in den Werbespot des Anbieters Amazon konstant den Kontext Familie und wird mit Werten wie Fürsorge und Zusammenhalt verknüpft. Alexa fungiert als digitales Lagerfeuer, um das man sich im Familienkreis versammelt. Die in den Spots konstruierten Welten fungieren dabei mit Foucault als kompensierende Heterotopien, die sich gegenüber der Realität durch ein höheres Maß an Ordnung auszeichnen. Dies lässt sich allerdings nicht nur auf die erleichterte Organisation von Arbeit und Freizeit beziehen. Signifikant sind etwa die sehr konservativ gehaltenen dichotomen Geschlechterrollen der Spots, welche sich durch die repräsentierten Alltagssituationen ziehen und die eindeutige Kompetenzbereiche skizzieren. Während etwa die Ehefrau im Alexa-Spot eine Einkaufsliste mit Hilfe von Alexa erstellt, unterstützt Papa die Kinder bei den wissensbasierten Hausaufgaben. Und auch bei Apple läuft die Optimierung je nach Geschlecht in anderen Kontexten. Der Mann optimiert seinen Arbeitsalltag, die Frau lediglich ihr Backprogramm. Ja, kein Witz, das ist ein Screenshot aus demselben Spot. Und diese Ordnung sind dabei nicht nur in den Werbekampagnen konstruiert, sondern auch den beworbenen Technologien selbst eingeschrieben. Indem diese als Subjekte inszeniert, mit größtenteils weiblich konnotierten Namen versehen und als Voreinstellung in der Regel mit weiblichen Stimmen ausgestattet sind, wird in der Benutzung durchgängig die Konnotation weiblicher Dienstbarkeit aufgerufen. Die dargestellten Welten in den Werbekampagnen sind folglich analog zu den technischen Grundlagen inszeniert. Genau wie im Beispiel der Facebook-Clips oben haben sich die in der Technologie transportierten Ideologien, also vorhin war es Datenkapitalismus, jetzt sind es Geschlechterrollen, in die gezeigten Kollektive eingeschrieben und damit als technisch transportierte Ideologie verunsichtbart. Die Bewerbung digitaler Technologien konstruiert folglich soziale Realitäten, und zwar im Sinne der Heterotopie, eben Gegenorte zur Realität mit durchaus reaktionären Tendenzen in Bezug auf die Geschlechterrollen, was wir gesehen haben. Und das Besondere ist, das ist nicht nur Werbung. Die Clips sind nicht nur als simple Kaufanreize zu verstehen, sondern werden gesellschaftlich wirksam eben als Interpretationsanleitung für die durch die beworbenen Technologien erzeugten neuen pseudosozialen Mensch-Maschine-Verhältnisse, für die sich noch keine konventionellen sozialen Skripte etablieren konnten. Diese Spots produzieren folglich Wissen über hybride und letztlich gleichberechtigte Kollektive aus Menschen und KI, die es so konkret ja noch gar nicht gibt. Die meisten Anwender werden Alexa wohl rein funktional benutzen und weniger als Familienmitglied betrachten. Die Sozialisierung von realer Technologie transportiert dabei jedoch Bedeutungen, die in allen weiteren gesellschaftlichen Interpretationen der Technik wirksam werden. So entbrannte um das Thema Genderrollen von technischen Assistenzsystemen bereits eine breite gesellschaftliche Debatte, von der Sie hier ein paar Ausschnitte sehen, die alle weiteren Diskurse zu Alexa und Co. und durchaus auch die Forschung zu KI in den letzten Jahren geprägt hat. Alexa erzählt somit vielleicht einfach nur schlechte Witze. Aber Technik wird damit in eine Akteursposition gesetzt, die soziale Muster aufruft. Und auch das Technikmarketing wird, wie gezeigt, immer stärker zu einer Instanz der Normalisierung von teils reaktionären Denkmustern. Und zwar weniger über technische, sondern eben vor allem über die sozialen Systeme, mit denen Technik beworben ist. Und das hat Konsequenzen für die Kultur als Ganzes. Und die sind dann vielleicht wirklich nicht mehr lustig. Vielen herzlichen Dank.